Ich war am Wochenende in Athen, Christian, habe eine Freundin dort besucht, die seit einem Dreivierteljahr da wohnt. Und dann ist mir sowas, also ich merke manchmal, wie ich aus dem Affekt dumm bin. Und dann frage ich mich, why, kurz danach. Eine so eine Situation war, ich bin aus ihrem Haus rausgegangen, um zum Bus zu gehen. Und als ich die Wohnhaustür quasi geöffnet habe, kam ein Nachbar von ihr, der gerade einkaufen war und stand quasi vor der Tür. Also habe ich diese Situation gehabt, ich mache die Tür von innen auf, er kommt von außen und dann ist es halt so, ah, dann sagt man so, hallo, ach ja, kommen Sie rein, ach ja, danke, danke, okay, passt, ja, danke, passt, okay, tschüss, so eine Situation. Nur war das halt ein Grieche. Und irgendwie habe ich gedacht, es wäre mir jetzt unangenehm, wenn der erkennt, dass ich nicht Griechin bin. Ich weiß, also so ein Mechanismus war es, glaube ich, in meinem Gehirn. Also habe ich aus dem Affekt heraus Fake-Griechisch geredet.
Nein.
Ja, ja. Also so, es war voll unangenehm. Ich habe mir danach so gedacht, warum habe ich das jetzt gemacht? Warum hat mein Gehirn das gemacht?
Und du,
da standst du da und hat irgendwie so, yes, irgendwie so, hallo oder sowas gesagt. Und ich so, ajo, ajo. Ajo. Und dann hat er irgendwie halt so, danke oder sowas, glaube ich, gesagt. Oder ich gehe kurz vorbei und danke oder sowas hat er gesagt, als er sich an mir vorbeigedrückt hat. Habe ich gesagt, asse. Dann bin ich gegangen. Und dann dachte ich danach so, ich habe so, ajo, asse. Und ich habe so zwei Wörter erfunden.
Du wirst irgendwas sagen wie Setaki, Gyros.
Nein, so nicht, weil ich wollte, dass es so vielleicht griechisch sein könnte, aber der denkt halt, die nuschelt nur doll.
Oh, wow.
Wow, oder?
Das ist schon...
Wie krass ist mein Bedürfnis, dazuzugehören, habe ich mich danach gefragt.
Das ist schon sehr absurd.
Ist ja.
Ich weiß, dass diesen Podcast Menschen hören, die Griechisch sprechen. Vielleicht kann die Person, an die ich jetzt denke, sich einfach mal melden.
Wir denken wahrscheinlich an dieselbe Person. Die hat sogar ein Bild von mir geliked, von der Akropolis.
Meld dich doch mal.
Sag doch bitte, was hätte ich antworten sollen, um ganz kurz, so ganz kurzen Zwischen-den-Türen-Talk. Gerne. Bis bald oder sowas, wollte ich, glaube ich, sagen. Und du kannst ja auch sagen, heißt es Ajo.
Oder vielleicht da hat dein Hirn gedacht, ich gebe mich jetzt irgendeine andere Sprache aus. Also Hauptsache nicht Englisch oder nicht Deutsch, sondern irgendwas.
Mein Opa hat mal den Prank gemacht, das ist so eine alte Familiengeschichte von uns, der alte Bühler-Prank. Dem ist aufgefallen, dass beim Wandern die Leute immer so grüßen, wo sie herkommen. Also die Bayern sagen Servus, also wenn dann so beim Wandern aneinander vorbeigeht, Servus oder Grüezi oder so. Und dann hat er mit einem Freund gedacht, es wäre voll lustig, wenn wir was erfinden. Und alle raten danach, wo kommen die wohl her? Und dann haben die immer gesagt, wenn den Leuten begegnen, haben wir gesagt, Puls, Puls. Und dann haben sie sich immer schelmisch gefreut, was die jetzt wohl rätseln, wo sie wohl herkommen. Das muss ein ganz abgelegenes Dörflein in Norwegen sein, wo die herkommen. Puls. Das fand ich auch sehr lustig. Vielleicht habe ich es von ihm.
Ja. Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So war der sich im Gefühl haben, gewinnt das nur. Es ist absurd, doch Darin gefällt das Darin gefällt das mit Anna und Christian. Ja, Anna und Christian, das sind wir. Und wir erzählen jede Woche Epic Fails aus der Menschheitsgeschichte. Und diese Woche bist du dran.
Diese Woche, Christian, möchte ich aber erstmal einsteigen mit einer Frage an dich. Wenn du jetzt den Drang spüren würdest, einmal um die Welt reisen zu müssen, welches Gefährt, es darf ruhig ein bisschen abenteuerlich sein, ja, also welches Gefährt würdest du wählen?
Ich würde mal was ganz Gefährliches suchen, nämlich eins jetzt dieser verbotenen Babu-Räder, die jetzt aus dem Verkehr gezogen wurden.
Ui, war die so gefährlich.
Ja, so ein Lastenrad. Ja. Dann wäre ich so ganz dangerous unterwegs mit meinem Lastenrad und dann würde ich einfach mit dem Fahrrad fahren und eine Weltreise anstreben und ich würde wahrscheinlich bis Passau kommen.
Ja. Oder so. Wahrscheinlich wirklich. Ja. Wie würdest du denn über die Meere damit? Noch weiter treten. Und dann vorne ins Babu-Dings reinsetzen und mit so einem kleinen Paddel.
Das wird vielleicht sogar gehen. Mm. So ein Babu-Boot.
Babu-Boot.
Ja. Ein Bu-Boot. Ja, das würde ich vielleicht machen.
Das finde ich sehr schön. Eigentlich ist deine Idee gar nicht so weit weg von der Idee, die der Protagonist von der heutigen Folge hatte. Der heißt Ben Carlin und der hat nach dem Babu-Boot das wirklich dümmste Gefährt gewählt, um einmal die Welt zu umrunden. Er hat dabei irre viel Geld in den Sand gesetzt und nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt. Also der Protagonist, um den es heute geht, der heißt Frederick Benjamin Carlin, kurz Ben. Der wird 1912 in Western Australia geboren und ist schon so ein verrückter Typ, also so ein crazy Kerl. Leute beschreiben ihn zumindest so, ne, als wild, als abenteuerlustig, auch so Typ Tagträumer. Das heißt, er hat immer wieder eine neue Idee, wie man irgendwie Quatsch machen kann oder wie man in ein neues Abenteuer gelangt. Ein Schulfreund von ihm hat auch mal über ihn gesagt, ja, er hat seinen Lehrer wirklich regelmäßig in den Wahnsinn getrieben, weil er die ganze Zeit mit dem Kopf überall war, aber halt nicht im Klassenzimmer so ungefähr.
Aber das sind denn die Leute, die die interessantesten Karrieren machen. Ich war ja leider so voll der Streber.
Ja, ich auch.
Ich war immer brav.
Ich war halt schon so nervig, glaube ich, wenn ich gemerkt habe, der Lehrkörper, der lässt sich leider zu leicht verarschen, der ist nicht so autoritär. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich meine Bühne kriegen kann, um meine Comedy in fetten Anführungszeichen zu machen, dann war ich leider nicht so angenehm als Schülerin.
Habe ich hier schon mal von meinem Mathelehrer erzählt? In der 9. Klasse kam ein Mathelehrer irgendwann rein und hat sich mit dem Rücken zu uns gesetzt und Unterricht gemacht. Er hat uns nicht angeschaut, sondern einfach aus einem weirden Grund nur nach vorne geschaut. Wir saßen da aufgereiht.
Lehrer sind manchmal so seltsam auch so. Jetzt wollte ich euch wieder irgendwas damit beweisen oder zeigen oder spiegeln oder sonst was.
Und es war so, keine Ahnung, es hat keine 2 Minuten gedauert, dass die ersten Papierknöllchen irgendwie geflogen sind und so.
Ja.
Und ich bin irgendwann aufgestanden und habe mich an den Eiern gekratzt. Und hat dann irgendwann gemerkt, oh shit.
Was?
Oben links in der Ecke vom Klassenraum war so ein großer, fetter Fernseher und der war aus und diese schwarze Mattscheibe dieses Fernsehers war der perfekte Spiegel. Du konntest die ganze Klasse beobachten durch diesen Fernseher.
Ah.
Und er hat uns praktisch beobachtet die ganze Zeit, hat alles mitgekriegt und hat sich wahrscheinlich den Arsch abgefreut, weil wir so dumm sind.
Ja, geil. Ja. Okay, aber dann hast du mir eigentlich auch das perfekte Entertainment geliefert.
Ja.
Und dann ist er aufgestanden und hat irgendwie gesagt, seht ihr, was passiert, wenn und wollte euch damit irgendeine komische Sozialdynamik zeigen oder so?
Nee, ich glaube, der war einfach weird.
Okay.
Ja.
Also Ben Carlin fällt auf in der Schule und ist eben dieser Typ, der manchmal auch leider sehr cholerische Züge hat. Das werden wir in dieser Geschichte auch noch mitbekommen. Ben Carlin studiert dann aber erstmal nach der Schule Ingenieurwesen an der Kalgoorlie School of Mines. Das ist eine Art Bergbauschule, also nicht Mainz. Ich habe gerade gemerkt, dass ich es komisch ausspreche. Mainz, also Minen. Er arbeitet eben in verschiedenen Minen dann auch und kommt durch diesen Job als junger Mann wirklich viel rum. Er arbeitet unter anderem in China. Als dann der Krieg kommt, dient er auch. Also 1939 bis 1945 ist er im Indian Army Corps of Engineers unterwegs. Da ist er unter anderem in Indien, in Italien, aber auch im Mittleren Osten.
Mhm.
Und während des Zweiten Weltkriegs leitet Carlin auf alliierten Militärbasen den Bau von Latrinen. Also das ist ein schönes Wort für Klos.
Das ist einer der wichtigsten Männer eigentlich.
Ja,
oder?
Wahrscheinlich wirklich.
Das muss funktionieren.
Er geht sehr selbstironisch damit um, was ich ganz cool finde. Er sagt nämlich später über sich, ob in Karachi, Kirkuk oder Kalkutta, der Mittlere Osten hat selten bessere Toiletten gehabt. Glaube ich auch nicht, weil ich glaube nicht, dass die auf irgendeinen weißen Australier gewartet haben. Endlich gibt uns jemand eine Toilette. Danke, du toller weißer Mann.
Und ohne Scheiß, ich bin da noch nicht vorgedrungen in diese Gefilde, aber was der Mittlere Osten ja hat, sind diese kleinen Arschspülen.
Ja, ja.
Die für die Hand.
Das kenne ich nur aus Asien.
Ich hätte manchmal gern sowas zu Hause.
Ich glaube, die sind auch tatsächlich, wenn sie so in Deutschland oder so sind, oder halt in so Ländern, wo man sich einfach mit Klopapier den Arsch abputzt, sind sie so, seriously, du nimmst ein trockenes Tuch und putzt dir damit den Arsch ab. Wie ekelhaft seid ihr?
Ja, voll.
Und es ist total nachvollziehbar, wenn du woher kommst, wo du wirklich dir den Arsch duschst.
Ja.
Ben Carlin ist auf jeden Fall ein Mann, der rund kommt. Und 1945 ist aber der Krieg vorbei und damit erstmal auch seine Arbeit in Indien. Da ist er zu dem Zeitpunkt, als der Krieg endet. Er bleibt aber erstmal in Indien. Und dort hat er im März 1946 eine schicksalhafte Begegnung, Christian. Diese Begegnung dauert gar nicht lang. Nur so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten oder so. Aber es ist ein Moment, der sein Leben verändert. Weil in diesem Moment ist er schockverliebt. Ich zeig dir jetzt einfach mal ganz kurz den bzw. die Auserwählte.
Ah ja. Also ich will jetzt kein Kink-Shaming betreiben. Aber das ist ein Auto.
Aber es ist hot. Also, ist ein Auto.
Es sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Boot, das fährt.
Ach, ja, Christian, bist du gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Hast du eine Faszination für Autos, die ein Boot sein könnten?
Nee.
Also der Fachbegriff oder halt wahrscheinlich so ein Spaßfachbegriff ist Sieb, also S-E-E-P. Das ist ein Kofferwort aus Sea und Jeep. Ein Sieb! Finde ich irgendwie cute.
Ja.
Es ist ein Auto, was im Wasser fahren kann und es ist aber vor allem für Ben Carlin erstmal wirklich so ein Objekt, das ihn komplett in seinen Bann zieht. Er geht so drumrum, er bestaunt dieses kuriose Gefährt und es ist wirklich einfach sofort um ihn geschehen. Er sagt zu einem Kollegen aus der Army dann nur noch, da muss man nur ein bisschen dran rumschrauben und dann könnte man damit vielleicht einmal um die Welt reisen. Und damit ist seine Idee geboren.
Also diesen Gedanken hatte ich jetzt nicht, als ich dieses Ding gesehen habe.
Nee.
Also das sieht schon sehr, sehr flimsy aus.
Es ist genauso windig, wie es aussieht. 1946 erstmal emigriert Ben Carlin in die USA mit einer Amerikanerin, die er wahrscheinlich in Indien kennengelernt hat. Diese Amerikanerin heißt Eleanor und die beiden heiraten dann tatsächlich auch 2 Jahre später in den USA, 1948 dann. Ben Carlin ist also jetzt im Grunde auf dem Papier, ne, ein australischer Kriegsveteran, der frisch in die USA gezogen ist. Es ist natürlich eine sehr gute Zeit in den USA. Klar, die sind Kriegsgewinner, ne? In diesem Land ist Aufschwung. Es ist diese Post-War-Period, in der einfach anything possible scheint. Und er nimmt die allgemeine Aufbruchsstimmung auch wahr, dieser Ben Carlin. Und als abenteuerlustiger und abenteuerbereiter Mensch auch, ist es für ihn natürlich ein Geschenk. Und da, als er so denkt, okay, was könnte ich jetzt noch so mit meinem Leben anfangen? Was wäre denn lustig? Worauf habe ich wirklich Bock? Da kommt ihm wieder dieser Ford GPA in den Kopf. Seine eigentlich erste große Liebe.
Das ist so eine dumme Midlife-Crisis.
Also, das stimmt, das ist so männersmäßig. Warum nimmt er sich nicht einfach einen Chopper und macht, keine Ahnung, Route 66 entlang? Ja. Mach doch sowas, kauf dir einen Grill. Mann.
Es gibt geilen Weber-Grill.
Man kann richtig geil slow gucken.
Ja, es gibt sogar so Grills, die haben so eine Sizzle-Zone sogar. Oh.
Ey, wenn er das in den 40ern oder 50ern schon erfunden hätte, dann wäre er wirklich, also männlicher geht's ja nicht. Ja. Also es kommt ihm aber keine Sizzle-Zone in den Kopf, sondern leider nur dieser windige Ford GPA. Und diese eine verrückte Idee, die er ja wirklich hatte, als er dieses Gefährt gesehen hat, nämlich, wie wäre es denn, wenn ich mit diesem Amphibienfahrzeug einmal die Welt umrunde? Also über Land fahre ich, über Wasser schipper ich. Ne, das ist ja ein Sieb.
Ja.
Ich erzähle dir mal ein bisschen mehr über diesen Ford GPA, damit wir alle genau wissen, okay, was ist das eigentlich? Es ist eben so eine Art Mischung aus Auto und Boot. Unter anderem die USA haben dieses Modell genutzt im Krieg. Also es wurde auch für den Krieg entwickelt. Es gibt auch deutsche Äquivalente, die heißen zum Beispiel Schwimmwagen. Das ist so, weißt du, die Amerikaner haben Sieb, Ford GPA, und wir haben den Schwimmwagen, den VW. Es ist schon gemacht, um eventuell hier und da mal ein Flüsschen zu überqueren, ne? Aber ja, also man sollte jetzt nicht irgendwie übers Mittelmeer schippern damit.
Es ist eine Nussschale.
Es ist eine kleine Nussschale. Nur im Krieg hat sich dieser Ford GPA oft genug als unfähig erwiesen, Flüsse zu überqueren. Ist tatsächlich abgesoffen, wo wahrscheinlich so ein großer Bär einfach irgendwie reinspringt und sich noch eben chilligen Lachs rausangelt, ist daneben halt so ein fettes Kriegsgefährt, so blub, 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 blub. Keine Ahnung.
Ja.
Hat sich als komplett unfähig erwiesen. Es war anscheinend einfach zu schwer, war dann irgendwie so die Analyse. Die Produktion von diesem Wagen wurde tatsächlich deswegen schon 1943, noch vor Kriegsende, eingestellt, weil komplett nutzlos. Sorry, Leute, war ein Fehler. Ford nur so, tut uns leid. Es wurden insgesamt nur knapp 13.000 Autos hergestellt.
Ja.
Nicht viele. Aber Ben Carlin ist es egal. Er liebt es. Er liebt es so sehr, dass er sagt, ich schraube da wie gesagt noch ein bisschen dran rum und dann fahre ich mit diesem Ding einmal um die Welt. Das ist jetzt meine Mission. Eleanor, seine Frau, sagt, okay, ich möchte dann aber mitkommen. Er ist skeptisch, aber denkt dann, okay, das ist irgendwie doch mein Girl. Sie scheint abenteuerlustig zu sein. Dann kommt sie mit und die beiden wollen die Siebreise durchziehen. Es ist kurz nach ihrer Hochzeit, deswegen kann man auch sagen, der perfekte Honeymoon-Plan.
Super.
Also special ist es auf jeden Fall.
Also wenn man es überlebt, auf jeden Fall.
Guter Punkt. Der Plan soll also jetzt umgesetzt werden. Schritt Nummer 1, ich brauche so ein Auto oder so ein Bootauto, ein Bauto, nenne ich es jetzt mal.
Bauto klingt auch so ein bisschen wie so eine junge, hippe Vertical-Seite von so Spiegel Online oder so.
Oh Gott!
Spiegel Bauto.
Spiegel Bauto. So für Studenten,
genau.
Junge und Städter und mehr.
Berufsstarter.
Genau. Ja. Bauto. Also, er weiß ja, er will ein bestimmtes Bauto. Er möchte diesen Ford GPA und kein anderes Fabrikat. Soll genau der sein, den er eben beim Militär in Indien gesehen hat. Und tatsächlich hat er Glück, weil im Januar 1947 gibt es eine Regierungsauktion in den USA. Und da wird dieses Bauto angeboten. $901 kostet er. Das klingt heute nach wenig Geld. Ungefähr $33.000 wären das heute. Also, ich weiß gar nicht genau, was Autopreise sind, aber ich schätze mal so einen, keine Ahnung, guten BMW, höhere Mittelklasse kriegst du dafür.
Ich glaube, dafür kriegst du schon fast einen Golf. Also so ein
E-Golf.
Mm, ja.
Ja, kann gut sein. Ja,
ich glaube, so ein Tesla kostet so 45.000 oder so.
Ach so, ja, echt?
So ein
echt
Modell
gar nicht
3,
weit weg.
Genau. Crazy. Also so Golf vielleicht ein bisschen weniger.
Okay.
Ein bisschen Rabatt, ein bisschen Handeln.
Genau,
ich glaub, dann kommen
einen guten
hin.
Händler.
Ja.
Ja, scheiße, aber er nimmt halt hier diese komische Dose mit Reifen stattdessen.
Warum war das so teuer?
Vielleicht ist es dann auch noch so ideeller Wert, der da dran hängt. Ja. Dann gibt es halt wenige davon, 13.000 nur. Es gibt immer 13.000 Freaks, die sich mit dem Preis dann hochschaukeln,
ja,
keine Ahnung.
Ja.
Und was Lustiges, was ich gelesen habe, ne, du denkst halt so, okay, er geht jetzt zu dieser Auktion und versucht irgendwie ein Gebrauchtmodell zu kriegen. Er hat aber vorher was anderes versucht und zwar ist er vorher zu Ford gegangen. Das war sein erster Gedanke. Hey, ich kann ja einfach bei Ford fragen, ob die nicht noch so ein Auto haben und mir das sponsern dafür, dass ich dann sage, hey, ich fahre mit euch promomäßig mit diesem Auto einmal um die Welt. Aber Ford nur so, nein.
Das ist nicht unser Auto.
Damit kann niemand Werbung machen. Bitte sag es keinem, dass es ein Ford ist, falls du es irgendwie machst.
Wenn, dann ist es ein VW-Schwimmwagen.
Ein Schwimmwagen. Call it a Schwimmwagen. Also das klappt nicht, deswegen muss er diesen Wagen in dieser Auktion kaufen. Und nach dem Erwerb bauen Eleanor, also seine Frau und Ben, diesen Schiffsjeep erstmal ordentlich um. Also man muss sich das vor Augen führen, der muss hochseetüchtig sein. Ganz, ganz selten war ich mal auf dem offenen Meer irgendwie. Da begegnen dir wirklich nur so fette Riesenfrachter-Dinger, weil sonst ist halt schnell vorbei. Also Hochsee, Alter.
Ich kann mir das wirklich null vorstellen, wie dieses Ding, was wir gesehen haben, überhaupt schwimmen soll. Also so, wie soll das gehen?
Dann bist du auf dem offenen Meer, eine Welle, wupp, keine Ahnung.
Wahnsinn.
Also ich komme in einen Angstzustand rein, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie in einem windigen Pferd auf offener See wäre. Ich finde offene See eh scheiße. Allein schon die Überfahrt, wenn man von Italien nach Korsika fährt mit der Fähre, kriege ich schon richtig Beklemmungen, weil man sieht eine Zeit lang keinen Horizont, also Festland am Horizont. Finde ich schon nicht geil, aber ich bin immer noch auf einer Fähre. Ja. Und deswegen ganz, ganz ungute Vorstellung für mich.
Wir versuchen in dieser Folge, dass wir das Foto von dem Ford GPA in den Podcast-App reinkriegen, dass das so eine Kapitelüberschrift ist. Also wenn ihr jetzt auf euer Handy schaut, dann seht ihr eigentlich auch das Foto idealerweise.
Ein zweites Foto seht ihr jetzt auch, nämlich das Auto, so wie Ben Carlin und seine Frau Eleanor es umgebaut haben. Was man da sehen kann, ist, sie haben es natürlich ein bisschen ausgebaut. Sie haben den Tank vergrößert, weil sie brauchen ja sehr, sehr viel Sprit. Gerade wenn sie irgendwie mehrere Tage, vielleicht Wochen auf dem freien Meer irgendwie rumschippern. Von 50 auf 2000 Liter Treibstoffspeicher haben sie vergrößert.
Boah.
Die verlängern das Boot ein bisschen. Dann bauen sie im Inneren auch was aus. Auch dazu hängen wir euch ein Foto hier rein. Das Innere wird nämlich zu so einem Bank ausgebaut, also zu so einer Schlafkoje.
Mhm.
Allerdings klingt das jetzt deutlich gemütlicher, als es war. Also schaut euch das Bild gerne an. Was man hier sieht ist, es ist im Grunde weiterhin noch das Fahrerhäuschen. Also da ist einfach ein Stuhl oder eine Art Sessel, ein großes Lenkrad und dahinter ist so eine, ich würde sagen, 1,50 Meter lange Liege oder Liegefläche. Das war das, wo Eleanor schlafen durfte und Ben Carlin hat anscheinend einfach immer hinterm Steuer geschlafen. Also und das halt so wochenlang so, ne? Also ich weiß nicht, ob jemand mal eine Nacht irgendwie im Auto gepennt hat. Danach fühlst du dich schon richtig scheiße.
Ja.
Und das dann halt mehrere Tage oder Wochen am Stück, fucking unvorstellbar. Was auch lustig ist, wenn ihr dieses Foto jetzt seht, es gibt ja diesen Fahrersitz, den konnte man hochklappen und das war das Klo. Aber nur für Pipi. Gacki machst du oben.
Über Deck oder was? Also einfach
aus der Reling hinten Arsch
rüber. Warum brauchst du denn überhaupt ein Klo?
Stimmt eigentlich. Als ob ich dann mich reinsetze zum Pinkeln.
Ja, nee.
Nee, eigentlich nicht, ne?
Nee.
Das war ganz frisch, das Klo, als wieder nach Hause kommen. Aber er wollte wahrscheinlich zeigen, dass er es noch kann.
Ja.
Latrinen habe ich gelernt, das kann ich.
Ja, einer meiner greatest hits.
Ja, genau. Ja. Einfach Ben Carlin Classic.
Ja.
Guckt euch das geile Klo an. Das Boot ist also, das Bauto, sorry. Das Bauto ist also fertig. Sie haben es ausgebaut, umgebaut, vermeintlich hochseetüchtig gemacht. Und jetzt können sie es feierlich taufen. Und ich finde den Namen, den sie diesem Sieb geben, der ist so geil selbstironisch. Sie taufen das Boot nämlich Half Self. Also so, halb sicher. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil irgendwie es zeigt so, ja, wir wissen, dass wir nicht genau wissen, was wir tun.
Ich finde es aber auch irgendwie beeindruckend, dass sie es trotzdem machen. Also ich würde nie da mit ihm fahren.
Nee.
Aber
also vielleicht so über Land, das würde ich machen.
Ja, über Land, klar, genau.
Ja. Da würde ich so sagen, hier von, keine Ahnung, wo du ankommst, Frankreich bis Türkei fahre ich mit.
Ja.
Dann sage ich Tschüss. Also das gibt auch so einen Zeitungsartikel über ihn. Er denkt halt so, das dauert jetzt so 5 Monate. Das sagt er The Advocate, so einer australischen Zeitung. Wir sind jetzt 5 Monate unterwegs, dann sind wir wieder zurück. Also von den Staaten, von New York soll es wieder quasi einmal um die Welt zurück nach New York gehen. Schaffen wir. Easy. In 5 Monaten sind wir wieder da. Und dann gibt es tatsächlich auch im Januar 1948 die erste Testfahrt. Auch hiervon stellen wir euch ein Foto in den Feed. Guckt euch das gerne mal an, weil da sieht man wirklich einfach erstmal die Dimensionen. Wie fucking absurd das aussieht. Also hier sieht man die quasi im Hafen von New York. Und im Gegensatz auch zu allem um sie herum, ne, da gibt es halt andere Boote, die dann irgendwie da wahrscheinlich Hudson River irgendwie fahren. Und dann sieht man die großen Gebäude im Hintergrund so. Die sind eine fucking Nussschale im Gegensatz zu allen anderen. Also schon in diesem Hafen ist es so, dass ich sagen würde, kommt bitte da runter. Bitte tut es nicht. Diese ersten Testfahrten, die laufen auch nicht so wie geplant. Also die Half-Safe, die wird ihrem Namen erstmal alle Ehre machen. Die säuft wirklich fast ab. Ben Carlin entgeht dann auch nur knapp einer Kohlenmonoxidvergiftung, weil er in der Fahrerkabine sitzt und die anscheinend so ordentlich abgedichtet hat, dass da gar kein einziges Mal Sauerstoffmolekül mehr drin ist irgendwann.
Oh fuck.
Also da haben sie noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, es ist jetzt Januar 48. Wir schrauben noch ein bisschen. So, halbes Jahr später haben wir es jetzt. Im Sommer wollen sie dann wirklich starten. Und leider auch dieser Startversuch scheitert mehrere Male. Die Küstenwache von dem New Yorker Hafen nennt sie dann auch schon zu dem Zeitpunkt in again, out again, Finnegan, weil die immer so rausfahren und dann wahrscheinlich nach 5 Minuten so, sie sind mal wieder, lalala. Hinten ist irgendwas abgebrochen, keine Ahnung, was alles passiert. Es ist so schon so ein Running Gag irgendwie im Hafen, die Carlins. Aber am 7. August 1948, 8 Monate nach dem ersten Versuch oder nach den ersten Testfahrten, verlassen sie endlich New York. Irgendwie sind die Leute wahrscheinlich heilfroh, dass sie jetzt endlich weg sind. Andererseits macht man sich dann doch sehr, sehr schnell Gedanken.
Was das für ein Gefühl sein muss, dass du es irgendwie ein halbes Jahr versuchst und dann dieses, okay, wir sind nicht abgesoffen, wir könnten jetzt losfahren und so.
Echt,
machen wir jetzt machen wir wirklich.
Jetzt echt, oder?
Okay.
Also wirklich, oder?
Ja.
Also ich würde, du auch. Sie verlassen den Hafen am 7. August 48 und es ist erstmal 3 Wochen komplette Stille. Also eigentlich sollten sie irgendwie Funkkontakt halten mit irgendwem am Festland, aber da kommt nichts mehr zurück. Es ist dann auch recht schnell Panik, also das war nicht so abgemacht, das heißt, irgendwas muss passiert sein. Es ist dann so, dass die Küstenwache wirklich jedem, der mit dem Boot rausfährt, auch Flugzeugen und sowas, die irgendwie diese Route passieren, sagen, haltet Ausschau, findet ihr sie, seht ihr sie. Nach 10 Tagen werden die 2 gefunden. Sie dümpeln zu dem Zeitpunkt auch einfach schon 10 Tage mit kaputtem Motor auf offener See, fast 500 Kilometer von der Küste entfernt rum. Wow.
Fuck.
Was für ein Riesenglück, denke ich mir, dass sie gefunden wurden. Weil
Wahnsinn.
Das ist ja wirklich die Nadel im Heuhaufen.
Ja.
Also irre. Ein kanadisches Schiff findet sie und schleppt sie irgendwie ab und landen dann wieder in Halifax, Kanada. Also sie sind vorangekommen, kann man so sagen. Sie sind nicht mehr in New York.
Ja, aber nördlich jetzt.
Ein bisschen nördlicher.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, sie müssen alles wieder von vorne beginnen. Im Sommer 1950, das ist jetzt der 5. Versuch, sie starten von Halifax aus. Ihre Route soll von Amerika über die Azoren und Madeira. Asse.
So sprechen die da.
Weißt du, dass auf Madeirianisch gern geschehen Asse heißt? Irgendwo auf dieser Strecke, also irgendwo auf dem Atlantik, kommen sie allerdings in einen furchtbaren Sturm. Also es muss das absolute Horrorerlebnis sein. Die Wellen sollen turmhoch gewesen sein, Winde mit einer Stärke von bis zu 180 km/h. Und das, ich kann es nicht oft genug betonen, in dieser fucking kleinen Bauto. Also das willst du wahrscheinlich schon nicht auf einem großen Schiff erleben. Nach fast 8 Monaten, größtenteils zur See, kommen sie dann aber doch im März 1951 in Casablanca, Marokko an und fangen von dort dann quasi ihren Europatrip an. Ich möchte aber hier vielleicht so einen kleinen beinahe gestorben Counter einführen. Schon?
Ja.
Weil, ich meine, Kohlenmonoxidvergiftung fast, das war ja schon mal Counter 1. Dieser Sturm, das war grenzwertig. Counter 2. Auch ehrlich gesagt, dieser erste Startversuch, wo sie 500 Kilometer von der Küste entfernt waren, da war auch ein Riesenglück, dass sie gefunden wurden. Die setzen hier schon einiges aufs Spiel, finde ich. 3-mal hätten sie es fast nicht geschafft.
Krass.
Ja. Sie sind also jetzt aber erstmal an Land, das ist ja eigentlich einigermaßen sicher und starten eben den Europatrip. Sie durchqueren tatsächlich Europa und 1953, wir sind jetzt schon 3 Jahre unterwegs, ne? 1953 kommen sie dann in England an. Und da bleiben sie erstmal 2 Jahre, weil ihr Auto ist doch in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie müssen es reparieren, sie müssen es ein bisschen aufmotzen. Und ihnen geht langsam das Geld aus. Das heißt, sie müssen sich überlegen, okay, wie können wir jetzt aus unserer Situation im Idealfall irgendwie Kohle machen? Und das machen sie wirklich smart.
OnlyFans.
Genau.
Einfach geile Bilder von dem Auto.
Geile so. Bilder von Bauto und vielleicht ein bisschen Popo dazu. Bauto und
Ben
Boobs.
Carlin steht,
Bauto und Boobs.
Ben Carlin steht daneben. So, nur so wie so String-Emil. Neben seinem Bauto.
Das ist aber
Bauto.
Wirklich String-Emils-Konzept. Einfach daneben stellen im String. Geil.
Ja, und dann einfach rauf auf OnlyFans. Let's go.
Ja, wenn es das schon gegeben hätte, hätte er es wahrscheinlich gemacht. Was sie jetzt erstmal machen, ist, dass sie die Half-Safe ausstellen. Also sie erzählen quasi ihre Story und sagen, guck mal, das ist es. Und dann nehmen sie, keine Ahnung, einen Dollar oder so oder einen Pfund für jeden Besucher, der das anschauen kann. Und sie schreiben ein Buch über ihre Geschichte und über ihre Reise. Und das verkauft sich anscheinend wirklich, wirklich gut. Es wird auch in mehrere Sprachen übersetzt und so. Und jetzt haben sie wieder ein bisschen mehr Geld für die Überfahrt. 1955, also nach 2 Jahren in England, geht's dann weiter. Sie fahren über den Balkan bis nach Indien. Sie kommen dann auch in Kalkutta an, aber ab hier geht die Reise für Ben alleine weiter. Eleanor hat sowas von die Schnauze voll. Also ich meine, sie hat 5 Jahre durchgehalten. Das finde ich eh Hut ab. Also ich hätte wahrscheinlich nach der ersten Fehlzündung in New York gesagt, hey, ich dachte, ich liebe dich, aber ich nehme doch den, keine Ahnung, den Matrosen von nebenan. Eleanor hat sehr, sehr lange mit ihm ausgehalten, finde ich. Man muss auch noch mal dazu erzählen, was sie alles mitgemacht hat. Also sie war anscheinend fast durchgängig seekrank. Wow, also...
Über ein Jahr oder was, aber Monate.
Erinnerst du dich an diesen krassen Sturm und so? Diese Atlantiküberquerung, da war es für sie fast aus auch. Sie hatte anscheinend, war stundenlang nicht ansprechbar, in apathische Zustände verfallen.
Check ich voll, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wie gesagt, auf der Fähre von nach Korsika, da bin ich kurz vom Kotzen oft. Also da habe ich auch schon gekotzt vor Seekrankheit. Ich wüsste nicht, wie ich es aushalten soll, ganz schlimm. Also wahrscheinlich würde ich wirklich einfach in Ohnmacht fallen.
Und dann mit einem Mann, der sein Bauto oder seinen Traum mehr liebt als dich, ist auch schwierig.
Es ist so, ja voll. Es ist gar nicht bekannt, wie es Eleanor danach geht oder sie gibt auch keinen Kommentar ab über die Zeit, über Carlin oder so. Sie hält sich da sehr bedeckt. Ich glaube, die will einfach nur raus.
Ja.
Ist einfach nur so, bitte lasst mich einfach gehen. Ich will keine Fragen dazu mehr beantworten. Jetzt ist ja aber die Frage, ne, wie reagiert ein guter Ehemann? Ich meine, die sind jetzt noch nicht so lange verheiratet, irgendwie 5 Jahre. Das sollte hier ein geiler Honeymoon werden. Die haben sich das versprochen, dies versprochen. Was macht er wohl?
So ganz klar.
Ja.
Er steigt in sein Auto und fährt weg.
Ben ist sowas von über alle Berge schon. Also sagt dann, ja okay, dann geh halt nach Hause.
Ja.
Tschüss. Und er zieht weiter. Er ist besessen von seiner Idee, besessen von der Weltumrundung. Ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht, als du meintest, so, er liebt diese Idee mehr als seine Frau. Safe. Von dem bisschen, was ich über ihn weiß, nach der Recherche, würde ich es unterschreiben.
Also ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Das ist auch schon echt arschig. Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Warum? Also man kann auf diese ganze Atlantik-Sache, glaube ich, auf 2 Arten reagieren. Die erste ist, so wie Elena reagiert, zu sagen, Alter, nie mehr, nie wieder. Willst du mich verarschen? So, die zweite Art ist, hey, wir haben es mit so einer komischen, mit so einem komischen Bauto über den fucking Atlantik geschafft. Was kriegen wir als nächstes noch hin? Wie geil. So ein bisschen so, jetzt erst recht.
Das ist tatsächlich 2 komplett unterschiedliche Perspektiven, diese Situation zu bewerten. Ich glaube, ich wäre immer auf dem, okay, wir hatten jetzt 3-mal Glück.
Ja.
Aber ein 4. Mal wird uns der liebe Gott nicht geben. So. Ja. Also wahrscheinlich, ich bin auf jeden Fall auf Eleanors Seite. Ich wäre auch sowas von.
Ich könnte mir vorstellen, weiterzufahren.
Ja.
Weil, fuck it.
Ja, du bist aber auch ein Mensch. Ich kenne wenige Menschen, die ein dermaßen geringes Schmerzgedächtnis haben. Also das ist wirklich was man über Christian wissen muss. Der sagt an einem Tag, boah, das war so scheiße, das mache ich nie wieder. Am nächsten Tag sagt er, wann machen wir das nochmal? Das ist echt so. So geil. Also so ein bisschen so Goldfisch.
Ja, das ist echt schlimm.
Ben Carlin ist aber jetzt erstmal alleine, ja, und er ist sich auch sehr klar darüber, dass er diese Reise nicht alleine weitermachen kann. Man braucht dabei Unterstützung und im schlimmsten Fall muss jemand irgendwie an deiner Seite sein. Vor allem für die Etappe, die ihm jetzt bevorsteht, weil die ist wirklich, ich weiß ganz, ganz wenig darüber, aber das ist eine Etappe, die würde ich so oder so nicht machen, in keinem Boot der Welt, von Japan nach Alaska. Weil das ist einfach Eismeer oder so. Ja. Das ist, ich glaube, da einfach an Deck zu gehen, wird meinem Gesicht schon wehtun, weil es so krass kalte Winde und nee, ganz, ganz schlimm. Da kommt alles zusammen, was ich nicht mag. Kälte, offenes Meer, Wasser ist auch nicht so, also wenn ich nicht weiß, wo der Grund ist und so, nicht so gern. Also alles, was ich scheiße finde, kommt da zwischen Japan und Alaska zusammen, muss ich echt so sagen. Also er weiß auf jeden Fall, das macht er nicht alleine. Und er findet schnell einen Partner und der heißt Boyer de Monde und das ist ein amerikanischer Journalist, der vermutet dort die Story seines Lebens und ist gleichzeitig irgendwie abenteuerlustig. Also es scheint schnell ein Match zu sein. Im Juni 1957 stechen sie also von Japan aus in See. Und für Boyer wird nicht nur die Zeit im Schiffsjeep, sondern auch die enge Zusammenarbeit oder das Zusammenleben ja viel mehr mit Carlin wirklich zum kompletten Horrortrip. Also er hat es danach aufgeschrieben und so. Und es gibt sehr, sehr witzige Zitate und sehr, 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 sehr witzige Anekdoten. Und eine dieser Anekdoten muss ich dir jetzt erzählen, weil die ist wirklich unübertrefflich. Also, stell dir vor, irgendwo zwischen Japan, Russland und Alaska auf dem offenen Meer haben die beiden ein Riesenproblem, denn unter Wasser hat sich ein Fischernetz in der Schiffsschraube verfangen. Das ist richtig scheiße. Das kann halt das Ende bedeuten. Das kann bedeuten, sie können nicht weiterfahren und ja, verrecken hier. Mega gefährliche Situation. Was machst du jetzt? Ben Carlin nimmt sich erstmal eine große Flasche Reisschnaps und trinkt was davon. Aber nicht zu wenig, sondern der littert sich richtig voll mit diesem Reisschnaps. Er säuft sich aber nicht so voll, weil er resigniert. Nein, er hat einen Plan. Boyer de Monge schaut fassungslos dabei zu, wie Carlin sich nämlich komplett nackt auszieht, ein Messer zwischen die Zähne klemmt und einfach so ins eiskalte Wasser springt, so körpermäßig, um das Netz halt einfach per Hand zu zerschneiden. Ich meine, irgendwer muss es machen, ja. Aber ich frage mich, warum besoffen und nackt? Keine Ahnung.
Das ist so cool.
Das ist so derbe cool.
America! Fuck yeah!
Das ist so
Joe
geile
Rogan
Szene.
Joe Rogan gefällt das. Ey.
Joe Rogan ist Fan. Safe. Eine ganze halbe Stunde lang taucht er immer wieder zur Schiffsschraube runter, versucht wie ein Besessener auf das Seil einzuhacken und es zu zerschneiden. Zwischendurch kommt er immer mal wieder an Bord, kippt noch mehr Schnaps nach, springt dann wieder ins Eiswasser. Beim dritten Mal ist er anscheinend laut de Monde so betrunken, dass er, also der Journalist de Monde, weiß, okay, er muss ihn jetzt irgendwie sichern oder so. Deswegen bindet er ihm einfach so ein Seil irgendwie ans Bein, damit er nicht ertrinkt oder bewusstlos wird und dann ertrinkt. Also das ist saugefährlich. Carlin aber schafft es tatsächlich irgendwie in einer Stunde oder sowas, die Schiffsschraube von diesem Netz freizulegen und rettet den beiden damit das Leben. Also richtig krass. Er kommt dann wieder so an Bord geklettert und man möchte meinen, dass er dann da so liegt und einfach nur jubelt oder dem de Monde in die Arme fällt und sagt, hey, wir haben es geschafft, wir sind dieser krassen Situation irgendwie entkommen. Aber das passiert nicht. Ben Carlin kommt an Bord und ist stocksauer, komplett außer sich, wütend. Er beschimpft de Monde, weil der nämlich nicht der Filmkamera hinterhergesprungen ist. Die ist ins Wasser gefallen. Und Carlin wollte natürlich, dass dieser ganze geile Einsatz hier schön gefilmt wird, damit wir das alles on tape haben.
Ja.
Und er ist richtig gepisst.
Verstehe ich aber. Weil ich würde die Bilder auch und den Film auch sehr gern sehen.
Das stimmt. Ey, so das muss... Das wäre so ein Ausschnitt, der bei YouTube jetzt irgendwie so
total.
83 Millionen Klicks hätte.
Total.
Es gibt so ein geiles Zitat von de Monde dazu und er sagt, etwa 20 Minuten stand er nackt auf dem bitterkalten, windgepeitschten Deck und schrie. Es war die verrückteste Darbietung von dummer, betrunkener Raserei, die ich jemals gesehen habe.
Sehr, sehr geil.
Also allein davon 20 Minuten Rage von einem Nackten, der in Alaska auf dem Boot steht und Wahnsinn. Sich auslässt. 1957 im September schaffen die beiden es wirklich bis nach Alaska. Ich bin immer wieder verblüfft, dass sie nicht sterben. Es
Wahnsinn.
Ist echt so, oder? Also das ist jetzt übrigens auf dem Almost Died Counter die 4.
Ja.
Auch echt wieder mega knapp. Also 4 Monate brauchen die 2 und sie schaffen es bis nach Alaska. Aber für de Monde ist natürlich klar, ey, ich habe festen Boden unter den Füßen. Tschüss. Du siehst mich nie wieder, du Freak.
Ja.
So, oh Gott, das wird er nie im Leben vergessen. De Monde ist also schön wieder auf der Rückreise nach Hause und zwar im gemütlichen Flieger oder sonst wie. Aber der Carlin ist nach wie vor besessen und er will die Reise natürlich fortsetzen. Er hat es ja auch nicht mehr weit. Er will dort wieder ankommen, wo er gestartet ist, also weiter bis ins kanadische Halifax. 1958 kommt er tatsächlich dann in Halifax an, also wirklich genau da, wo er 8 Jahre vorher 1950 gestartet ist. Er hat also netto für diese Reise 8 Jahre gebraucht. Ich erinnere nochmal dran, er meinte anfangs 5 Monate and we're done. 5 Monate hat er fast allein für Japan, Alaska gebraucht. Das hat er irgendwie ein bisschen verrechnet.
Kann mal passieren.
Kann passieren. Ey, kann passieren. Er ist der erste Mensch, der im Amphibienfahrzeug um die Welt
fährt.
Das
ist so geil.
Da kann man sich auch mal ein bisschen verrechnen um so 7,5 Jahre.
Ich finde das so krass, weil also unser Podcast heißt ja ironisch, Darwin gefällt das. Aber wenn jemand 4-mal fast stirbt und trotzdem überlebt, dann gefällt das Darwin ja wirklich.
Das stimmt.
Ist ja wirklich. Ja.
Oh, wir haben ja eigentlich gar nicht so einen richtigen Fail. So wie wir sonst in diesem Podcast erzählen. Aber meinst du, Darwin würde es auch gefallen, dass er die Kammer zu sehr abgedichtet hat und fast gestorben ist an seiner eigenen Konstruktion?
Immer noch fast.
Ja, ich glaube, die Geschichte wird, Darwin gefällt das trotzdem gerecht mit den vielen Fails, die unterwegs passieren.
Ja, es gibt super viele Fails und sagen wir so, er hat eher Glück als Verstand.
Ja, dieser Charakter Ben Carlin, der passt wie Arsch auf Eimer in diesem Podcast.
Ich liebe ihn. Also so, ich würde sogar einen Film über sein Leben sehen. Irgendwie so, Ryan Reynolds soll Ben Carlin spielen oder
geil,
so.
Geile Idee. Nicht.
Kauf den Bauto und dann einmal um die Welt.
Ich müsste mal gucken. Ich habe nicht genau recherchiert, aber vielleicht gibt es diesen Film auch schon. Und wenn nicht, dann ist es einfach einer der besten Stoffe.
Wir haben ja auch so andere Leute schon irgendwie hier gehabt, wo ich denke, die müsste man unbedingt mal verfilmen. Also ich musste die ganze Zeit bei Ben Carlin an diesen Kranfahrer denken, der Golfprofi, werden wollte. So
gibt es auch noch keinen Film?
Da gibt es, glaube ich, nur die Option, wurde sich gesichert, das zu verfilmen.
Ah ja, okay.
Ja.
Das wäre ein richtig lustiger Film.
Ja.
Das wäre ein richtig lustiger Film. So Tin Cup, glaube ich, heißt dieser eine Film mit Kevin Costner. Das ist auch ein sehr lustiger Golffilm, aber ich glaube, der könnte den nochmal toppen. Ich glaube, der Film, den ich gerne sehen würde, wäre der über diesen Protagonisten, der diesen Mann gehalten hat mit dem Loch im Bauch, um Magensaft-Experimente zu machen, weil ich mag es schon creepy. Und das ist
da
just
raus.
About right creepy.
Ja. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja auch noch Ideen.
Ja.
Also welche DGD-Story müsste eigentlich unbedingt mal ein Film werden? Schreibt uns das doch mal bei Spotify.
Gerne auch mit eurer Traumbesetzung. Also
stimmt.
Matthias Schweighöfer in der Rolle des seltsamen sowjetischen Wissenschaftlers, der Affenexperimente macht oder sowas. Das fände ich schon geil. Das hätte nochmal so einen Twist.
Ja, finde ich auch geil. Heino Ferch. Als Serge Woronoff.
Zurück zu Ben Carlin also. Er schafft es, seinen großen Traum wahrzumachen. Und ich meine, allein dafür müsste man eigentlich ja schon sagen, okay.
Wie ist das, wenn du das schaffst? Kriegst du so eine Parade dann in Halifax oder so? Kriegen es überhaupt Leute mit? Weil ich finde es schon sehr außergewöhnlich.
Es ist tatsächlich sehr außergewöhnlich. Wahrscheinlich zu der Zeit wurde er schon mal kurz gefeiert. Ich muss sagen, was langfristig so statt einer Statue oder sowas für ihn gemacht wurde, ist, dass sein GPA, also sein Ford GPA, dieses Auto, mit dem er gefahren ist, die Original-Carlin-Version, steht vor seiner ehemaligen Grundschule in Western Australia.
Mm.
Es gibt bei YouTube so einen Typen, der das besucht hat, so einen Travel-Blogger, und der stellt das Auto dann auch so vor, das kann man sich bei YouTube anschauen, das kann ich euch auch in den Shownotes mal packen, das Video. Und der ist anscheinend zu dieser Grundschule gegangen, hat gefragt, und kommen viele Touristen her? Und die Leute von der Grundschule sind so, niemand. Nope, hier ist niemand für dieses Auto. Das finde ich irgendwie fast schon wieder ein bisschen sad. Also er hat so viel getan, er hat so viel gegeben, aber heute kümmert sich keiner mehr drum. Allein dafür müsste es den Film geben mit Ben Affleck oder so.
Ben Affleck und Jennifer Lopez.
Oh mein Gott. Jennifer Lopez as Eleanor. Aber undankbare Rolle für sie, weil sie die ganze Zeit nur kotzt.
Ja, und in der Hälfte des Films ist sie weg.
Sie weg, ja. Ja, also diese Berühmtheit, die verfliegt tatsächlich schnell. Er ist anfangs schon so der Held, als er zurückkommt. Er reist dann mit diesem Auto auch noch durch die Staaten, erzählt so ein bisschen was, aber er wird jetzt kein Star. Er schafft es nicht in die Geschichtsbücher, er schafft es nur nach Darwin gefällt das. Er zieht auch irgendwann zurück nach Australien, arbeitet in einem Yachthafen wieder als ganz normaler, bodenständiger Kerl, heiratet nochmal, auch diese Ehe scheitert. Und 1981, mit 69 Jahren, stirbt Ben Carlin an einem Herzinfarkt. Das ist das Ende dieses wirklich wilden Typens. Ich finde es doch ganz gut, dass wir ihn hier ehren, auf noch so ein bisschen fragwürdige Weise. Aber irgendwie, also ich muss ja sagen, wir sind ja hier in einem Podcast über Leute, die failen. Aber er ist schon geil, der Typ.
Der ist schon, also was für ein cooler Typ.
Schon irgendwie ein geiler Macker. Also wie er da auf diesem Boot steht und das Messer zwischen den Zähnen hat.
Wahnsinn.
Oh ja. Oh ja. Ich glaube, man muss schon ein paar Monate auf See sein, um das zu machen, um so zu reagieren.
Ja.
Aber irgendwie geil.
Ich finde es total inspirierend.
Ja, suchst du jetzt dein Ford GBA? Suchst jetzt dein Projekt, dein Amphibien? Was ist dein Amphibienfahrzeug?
Mein Midlife-Crisis-Projekt.
Genau, dein Midlife-Crisis-Amphibienfahrzeug-Äquivalent.
Ach, keine Ahnung.
Bei dir ist es dann halt so, ich habe einen richtig großen Server mir installiert.
Ich wollte sagen, ich kaufe nur mal einen Computer und dann baue ich den so ein bisschen auf. Und vielleicht habe ich auch...
Das war zu easy.
Ja, vielleicht habe ich schon eine geile Grafikkarte, die baue ich da rein. Ja.
Dann mache ich mal eine Woche, wo ich wirklich nur zocke, so.
Ist so gemein, aber so wahr. Ja.
Ich bin froh, dass Frauen keine Midlife-Crisis haben.
Ach,
Ja, aber ich muss mir kein Motorrad kaufen. Ich mache dann sowas wie, ich male dann irgendwann. Ja. Ich male Aquarellbilder, wenn ich alt genug bin. Wenn meine Menopause einsetzt, dann male ich Aquarellbilder.
Aquarelle oder irgendwie Töpferkurs.
Töpfern ist cool.
Töpfern ist cool, aber ich glaube, es wird problematisch, wenn du so einen Töpferofen im Keller hast.
Ja, okay.
Irgendwann. Also da kenne ich ein paar Kandidaten.
Wirklich?
Mhm. Ja.
Nee, ich gehe dann in so eine komische Werkstatt, wo ich mit anderen sitze, die auch Midlife Crisis haben. Oder jung sind. Also, es ist ja mittlerweile, ist ja ein ganz cooles Hobby eigentlich. Christian, was gibt's nächste Woche bei dir?
Nächste Woche geht's um jemanden, der dachte, dass er durch Handauflegen Krankheiten heilen kann.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalke Tedik, Luna Laufer und Steffi Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.